Geht's euch gut? Das ist schön, das ist super. Ich habe ja letzte Woche angefangen mit einer Predigtreihe über die Grundlagen des Glaubens. Wisst ihr das noch vom letzten Sonntag? Habt ihr das behalten? Was ist das Allerwichtigste?
Liebe.
Liebe, ja. Ein paar Worte waren es mehr, aber ja. Gott liebt dich. Genau. Ich hoffe, ihr behaltet das und haltet das fest. Heute geht es darum, was uns von Gott trennt. Aber bevor ich da jetzt weitermache, möchte ich euch erstmal die Begründung geben, warum ich eigentlich die meisten von euch sind ja schon länger gläubig, ja, und länger schon auf dem Weg und wissen das alles. Wozu erzähle ich euch das jetzt nochmal? Genau. Und dazu erzähle ich euch, was wir letzten Montag von Gott gehört haben. Hanich kam in die Gebetsstunde und sagte so, eine Frage wollen wir Gott stellen heute. Und zwar, was hast du mit uns im nächsten halben Jahr vor? Das war die Frage. Und dann haben wir geschrieben. Und fast jeder hat was von Gott empfangen. Ich gebe euch nur noch mal ein paar Auszüge davon weiter. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann dürft ihr gerne nochmal fragen. Aber das, was Gott gesagt hat, bereitet euch darauf vor, dass Menschen hineindrängen und sich bekehren wollen. Macht euch bereit zur Ernte und was dann kommt, nämlich die Betreuung und die Begleitung der Neubekehrten. Vergeudet keine Zeit. Und ganz wichtig, ich werde euch nicht überfordern. Das wollte ich euch vorenthalten, ganz genau, das war das Wort, nicht vorenthalten, weil ich glaube, dass manch einer dadurch durchaus in Druck kommen kann und in Stress kommen kann, und das ist das, nicht das, was Gott will. Aber er will uns darauf vorbereiten, dass Menschen kommen, die Hunger haben nach dem Wort, dass wir offen sein sollen dafür, auch die Tür aufmachen und Gelegenheiten suchen, wo Menschen uns fragen können nach unserem Glauben. Und dann, wenn sie zu dem Punkt kommen und sagen, ja, ich will mit Jesus gehen, dann sollen wir bereit sein, sie auch zu begleiten und sie in die Grundlagen des Glaubens zu führen. So, und ich glaube, also zumindest ist mir das so gegangen, wenn ich dann davor stehe, so, was mache ich denn jetzt? Was ist denn jetzt dran? Was sind denn die nächsten Schritte? Ja, ich weiß so viel, was nehme ich denn davon, von dem Ganzen, was ich weiß? Dann habe ich erstmal Schwierigkeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Predigtreihe über die Grundlagen des Glaubens. Und am Ende der Predigtreihe könnt ihr einen Grundkurs kriegen, wo das alles nochmal drinsteht. Und wenn ihr noch einen braucht, weil ihr jemanden begleiten wollt, dann dürft ihr den bei mir kriegen. Gut, also heute geht es darum, was uns von Gott trennt. Die Bibel spricht davon Sünde. Sünde ist ja ein Wort, was wir, also die Christen natürlich, die kennen das, aber was so nicht im Sprachgebrauch vorkommt. Das ist eigentlich kein so, es sei denn, das kommt mal so von wegen, kann denn Liebe Sünde sein? Aber ja. Um das Wort mal ein bisschen zu erklären, ich finde es ein schönes Beispiel. Kennt ihr das Wort Sund? Wahrscheinlich auch nicht so sehr, aber ich zeige euch mal ein Bild. Es gibt nämlich tatsächlich einen Sund, der Öresund. Der liegt zwischen Dänemark und Schweden. Zeigst du uns das Bild, der Öresund? Genau, kleines Bild jetzt, aber da rechts an der Seite, beziehungsweise ein bisschen höher noch, da oben, genau. Ja, ganz oben rechts, 4 Kilometer breit, zwischen Dänemark und Schweden. Da kannst du nicht einfach rüber. Da ist Wasser zwischen. Also wenn du da rüber willst, wenn du nach Schweden rüber willst, kannst du und in Dänemark bist, dann kommst du bis dahin und dann siehst du 4 Kilometer Wasser und du weißt, da kommst du nicht rüber, nicht mal mit Schwimmen. Ja, das ist nicht möglich. Du kannst auch nicht mit dem Auto einfach weiterfahren. Da ist eine Trennung dazwischen und das genau bedeutet Sund. Ja, und davon kommt dieser Begriff Sünde. Das steckt da mit drin, dieser Sund. Da ist eine Trennung dazwischen. Die gehören da nicht zusammen, die sind nicht zusammen. Sonst könnte man einfach rübergehen, aber da ist eine Trennung zwischen. Und man kann diese Trennung nur überwinden, wenn man eine Brücke hat. Jetzt kannst du uns mal das nächste Bild zeigen. Da gibt es nämlich tatsächlich eine Brücke. Die Öresundbrücke. Genau. Schön, ne? So. Und wenn du diese Brücke hast oder diese Brücke benutzt, dann kannst du rüber. So. Im Geistlichen gesehen, was ist denn die Brücke? Jesus. Jesus ist die Brücke über die Sünde. Das heißt, das, was uns trennt von Gott, wird überwunden durch Jesus. Das ist das Wichtigste, was du heute behalten musst. Jesus hebt die Trennung zwischen Gott und mir auf. Und wenn ich Jesus habe, dann wird die Trennung überwunden. Aber ich will euch noch ein bisschen mehr erzählen. Ihr seid ja extra gekommen. Ich will euch jetzt nicht abspeisen und jetzt geht schon zum Kaffee trinken. Es gibt noch ganz, ganz viele Bibelstellen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sünde in diese Welt gekommen ist? Gott hat doch diese Welt geschaffen. Der hat doch die Welt nicht mit Sünde geschaffen. So, das gucken wir uns mal an. Wie kam es dazu, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen zerbrochen ist? Ursprünglich war das nicht so. Ursprünglich war Gott mit dem Menschen, als er den Menschen geschaffen hat, ganz eng verbunden. Da war eine Beziehung, eine Liebesbeziehung da. Die Menschen wussten überhaupt nicht, was böse ist, sondern die haben sich mit Gott unterhalten. Die haben mit Gott jeden Tag geredet und da war eine liebevolle, herzliche, harmonische Beziehung. Und er hat den Menschen auf einen Platz gesetzt, der wunderschön war. Schöner kann man sich das gar nicht vorstellen. 1. Mose 2, 15 bis 17. Jahwe, Gott, brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also, wunderschön. Wir gucken meistens nur auf diesen letzten Satz, wenn wir das lesen. Aber das erste ist doch, du hast ein Bild vor Augen, einen wunderschönen Garten. Alles, was Gott gemacht hat, wunderbare und zahllose Bäume mit Früchten dran und du kannst alle durchprobieren, ohne zu bezahlen. Du kannst sie so pflücken. Er hat gesagt, nur einen einzigen Baum, den lass mal außen vor, der ist gefährlich für euch. Den rührt nicht an, sondern dann werdet ihr sterben. So, manch einer sagt denn, warum hat Gott überhaupt da ein Verbot ausgesprochen? Hätte er sich doch sparen können, dann wäre vielleicht auch niemals die Sünde passiert. Lass mich mal ein Beispiel geben. Wenn du mit deinen Kindern, wenn sie noch klein sind, in den Wald gehst und Pilze sammeln, lässt du sie jeden Pilz sammeln, den du im Wald findest? Einfach so? Ihr könnt doch alles sammeln, was ihr wollt. Oder warnst du sie davor, den roten mit den weißen Punkten, den auf gar keinen Fall? Wenn du den probierst, dann wirst du sterben. Ist das jetzt ein Verbot? Muss ich den Kindern was verbieten? Oder ist es vielleicht eher deswegen, um sie zu schützen? Und ich glaube, dass da von Gott her viel eher der Liebesgedanke dahinter war. Er möchte seine Menschen, die er geschaffen hat, er möchte die, die er lieb hat, schützen. Er möchte sie bewahren davor, dass sie sterben. So, das war der Gedanke Gottes dahinter. Esst nicht von diesem Baum. Ja, wir wissen, die ersten Menschen haben sich verleiten lassen. Sie sind verführt worden, weil dieser Baum so lecker aussieht. Ja, und rot mit weißen Punkten sieht auch lecker aus. Fällt einem viel mehr ins Auge so als ein kleiner, brauner, verschrumpelter Pilz. Ja, genau. 1. Mose 3, 1 bis 6. Die Schlange war listiger als die Tiere, als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das war schon die erste Lüge. Ich habe euch eben gelesen, Gott hat gesagt, ihr könnt von jedem Baum essen. Und was sagt die Schlange? Von keinem Baum. Also so hintenrum sollte Gott gesagt haben. Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als nun die Frau sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, und auch er aß. Da war es passiert. Sind die beiden jetzt tot umgefallen? Gott hat ja gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. Nein, sie sind nicht sofort umgefallen. Aber in dem Moment ist die Beziehung zu Gott zerbrochen. Sünde trübt die Liebe. Liebe kann nur ausgetauscht werden, wenn sie klar ist und rein ist. Aber Sünde, das heißt Ungehorsam, in diesem Fall Ungehorsam, sie haben nicht auf Gott gehört, also trübt das die Liebe. Wenn ich Liebe heißt auch Vertrauen, Liebe heißt auch Gehorsam. Ich glaube, dass es wahr ist, was mein Vater sagt. Ich vertraue ihm. Auch wenn der rot-weiße Pilz so lecker aussieht, ich vertraue meinem Vater, dass es nicht gut ist, den zu essen. Ich vertraue meinem Vater, dass diese Frucht nicht zwar lecker zu essen ist, aber mir schadet. Und das haben sie leider nicht getan. Sie haben nicht Gehorsam geleistet, sondern sie haben sich von Gott abgewandt. Und das war die Trennung. Das war der Grund für die Trennung. Gott musste sich distanzieren vom Menschen, weil der Mensch schuldig geworden ist. Die Sache ist, Gott ist Liebe, reine Liebe. Und wenn in die Liebe etwas hineinkommt, an Zweifel, an Misstrauen, an Ungehorsam, dann trübt das die Liebe, dann ist sie nicht mehr rein, dann ist sie nicht mehr klar. Dann kann sie nicht mehr vorbehaltlos lieben. Und deswegen muss Gott sich schlichtweg von jeglicher Sünde fernhalten, damit seine Liebe nicht getrübt ist, sondern dass er diese Liebe ungetrübt jedem Menschen wieder geben kann. Und deswegen sagt Gott, bei mir kommt keine Lüge rein. Ich halte mich von Lüge fern. Und deswegen hält er sich auch von allen fern, die in Schuld leben, die Sünde begangen haben. Deswegen hat er sich von Menschen distanziert und hat gesagt, so, ihr könnt nicht mehr diese enge Gemeinschaft mit mir haben. Was ist passiert? Sie sind nicht sofort gestorben, aber es hat Folgen gehabt und das Leben, ihr Leben war begrenzt. Der Tod ist nicht sofort eingetreten, aber nach einer gewissen Zeit. Die ersten Menschen sind sehr alt geworden. Ja, Adam und Eva sind fast 1000 Jahre alt geworden und auch ihre Nachkommen sind so alt geworden. Aber sie sind am Ende gestorben. Das war nicht Gottes Plan. Gottes Plan war, dass sie ewig leben. Also der Tod ist tatsächlich eingetreten, auch wenn nicht sofort. Und es gab noch eine ganze Reihe. Krankheit ist durch die Sünde in die Welt hineingekommen. Krankheit war vorher nicht da. Angst, Zweifel, Hass, Gewalt, all das ist durch die Sünde in die Welt gekommen, weil sie sich von der Quelle des Lebens abgewandt haben. Da floss kein Leben mehr in sie hinein und deswegen konnten sie dem Bösen nicht widerstehen. Zuerst an diesem Baum und danach jeglicher Versuchung vom Bösen. Denn sie wussten in dem Moment, nachdem sie diese Frucht gegessen hatten, wussten sie, was gut und böse ist. Vorher wussten sie nur, was gut ist. Sie kannten nichts Böses. Aber als sie die Frucht gegessen haben, kannten sie Böses und konnten mit dem Bösen nicht umgehen. Sie konnten der Versuchung, auch das Böse zu tun, nicht widerstehen. Das war der Grund, warum Gott nach einer gewissen Zeit fast die gesamte Menschheit ausgerottet hat, weil sie so böse geworden ist, weil sie dem Bösen nicht widerstehen konnte. Sie war so böse geworden, dass Gott keinen anderen Weg sah, als sie auszurotten. Er hat sie nicht alle ausgerottet, 18 übrig geblieben, damit es weitergeht. Aber guckt euch um. Ist das Böse in dieser Welt? Und wenn wir ehrlich sind, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in uns. Wir können böse. Und wir sind manchmal böse. Wir sind nicht immer nur gut. Die Folgen von dem, was Adam und Eva gemacht haben, die sehen wir immer noch heute und wir haben sie geerbt. Wir können nichts dafür. Das, was unsere Eltern uns vererben, da können wir nichts für. Ja? Entweder können wir dankbar sein oder traurig sein über das, was sie vererben. Und das, was Adam und Eva vererbt haben, ja, das war nicht gut. Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen. Das meint das. Wir haben es geerbt. Wir alle sterben irgendwann. Und deswegen hat auch jeder gesündigt. Das war die Folge davon. Weil wir können genauso wenig dem Bösen widerstehen, wie Adam und Eva das gemacht haben nach dem Sündenfall. Als wir geboren wurden, auf diese Welt gekommen sind, da waren wir von Gott getrennt. Das haben wir von Adam und Eva geerbt. Das war einfach die Folge davon. Ja, wir hatten keine Beziehung zu Gott. Die war nicht da. Und wir sind in unserem Leben mit manchem Bösen konfrontiert worden. Wir haben manches Böse erlebt, aber auch manches Böse getan. Ich glaube, das fing schon als Kind an. Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass ich nicht immer nur gut war. Und meine Mutter würde das bestätigen. Könnt ihr sie fragen? Inzwischen erinnert sie sich nicht immer nur an das Böse, aber an manches durchaus. Ich war nicht immer nur gut. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, dem Bösen auf Dauer zu widerstehen. Das können wir gar nicht. Wir sind viel zu schwach dafür. Das heißt, wenn wir das Böse tun, dann werden wir selber schuldig. Dann begehen wir selber Sünde. Es ist nicht nur das Erbe, was wir von Adam und Eva haben, sondern wir sind nicht besser. Wir machen es genauso. Und deswegen kann die Bibel tatsächlich sagen, jeder hat gesündigt. Jeder Mensch hat gesündigt. Jeder Mensch ist auch durch eigene Schuld von Gott getrennt. Nicht nur deswegen, weil Adam und Eva. Wir können ja sagen, ja, die waren's. Ja? Wenn ihr das ein bisschen weiterlest bei Adam und Eva, die haben das genauso gemacht. Ja? Adam hat gesagt, ja, meine Frau, die war das. Schieben sie immer gegenseitig, ja? Keiner ist schuld, keiner will schuld gewesen sein. Nein, wir sind's auch. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir das. Wir sind nicht ohne Schuld. In der Bibel steht, im Römer 3, Vers 10, so steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, nicht einer. Gerecht meint unschuldig. Ohne jede Schuld sind wir nicht. Jeder ist schuldig. So, das ist eine unerfreuliche Tatsache. Aber wenn wir uns das eingestehen, wenn wir ehrlich sind, dann ist das der erste Schritt zum Freispruch. Wenn wir uns schuldig bekennen. Das würde normalerweise bei jedem deutschen Gericht würde das bedeuten, dass du dann auch verurteilt wirst. Bei Gott ist das der erste Schritt zum Freispruch. Was bedeutet das für mich? Also meine erste Reaktion, so wie ich das eben schon geschildert habe, meine erste Reaktion, wenn ich von irgendjemandem beschuldigt werde, ja, du bist schuld, dann geht das blitzschnell, nein, ich doch nicht. Und ich überlege, was ich für Argumente habe. Nein, ich kann das nicht gewesen sein. Ja? Jegliche Schuld von mir weisen. Ich bin nicht schuld. So, das ist das Normale. Geht mir jedenfalls, aber ich weiß nicht, bei dir bestimmt nicht, aber bei mir ganz sicher. So, und dann sage ich so, wer sagt das? Wo steht das, dass ich schuld bin? Wer hat das gesagt? Und wenn dann Argumente kommen, wenn dann Beweise kommen, und ich nicht mehr ausweichen kann, sondern tatsächlich sagen, ja, dann war ich das wohl doch. Erst dann bin ich bereit, die Schuld zuzugeben. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich brauche immer erst Beweise, handfeste Beweise. Bei Gott, so im Laufe der Zeit, ich bin jetzt nur einige Jahre schon mit Gott unterwegs, bei Gott habe ich aufgehört zu diskutieren. Wenn Gott zu mir sagt, du bist schuld, dann weiß ich, er weiß das besser. Das gefällt mir auch nicht und ich versuche auch da irgendwie, aber ich weiß Gott, wenn Gott mir das sagt, er sagt das nie böse, er sagt das nie verurteilend, Aber wenn er es sagt, dann hat er recht. Ich habe also aufgehört, mit ihm zu diskutieren. Und glaub mir, ich diskutiere gerne. So, ich weiß, wenn Gott sagt, es ist falsch, er hat den richtigen Maßstab. Er weiß, was richtig und falsch ist. Ich erkenne ihn als die höchste Instanz an. Bei Menschen bin ich mir da nicht immer sicher, aber bei Gott bin ich mir sicher. Er weiß, was richtig und was falsch ist. Und wir alle müssen mal irgendwann vor Gott stehen und uns von Gott richten lassen. Wir müssen uns alle mal sagen lassen, was wir falsch gemacht haben von Gott. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Dann wird jeder bekommen, was er verdient hat. Au backe. Je nachdem, ob er in seinem irdischen Körper Gutes oder Böses getan hat. Au backe. Ja, ja. Ob wir wollen oder nicht, ob wir an Gott glauben oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt so viele Leute, die sagen, Gott gibt's doch gar nicht. Auch die werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und dann werden sie erkennen, es gibt Gott. Und dann werden sie ihr Leben vor ihm hinlegen müssen und sich rechtfertigen müssen, was sie getan haben. Aber wenn du Jesus vor dir siehst, den Großen, den Mächtigen, den Unantastbaren, dann wirst du so klein mit Hut und dann hast du keinen, dann wirst du dich nicht mehr mit ihm diskutieren, ob das falsch war oder richtig. Da hast du kein Argument mehr. So, wenn du also erkennen musst, du bist schuldig, was erwartet dich für ein Urteil? Das ist jetzt mal ganz bedeutend, egal was du gemacht hast, ob du einen Bleistift geklaut hast oder jemanden umgebracht hast. Es spielt keine Rolle. Ob du jemanden angelogen hast oder jemanden erpresst hast und geschlagen hast. Es spielt keine Rolle. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier sind zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Der Tod, die Todesstrafe, wenn ich einen Bleistift geklaut habe, wo gibt es denn das? Wie geht das? Das ist, der Tod meint ewige Trennung von Gott. Es meint nicht, dass wir einmal sterben werden im Leben oder dass wir aufgehängt werden oder den Kopf kürzer gemacht werden. Das meint das überhaupt nicht. Sondern, dass wir in Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. Vom Leben, von der Quelle des Lebens. Das meint den Tod. Und das ist das Urteil. Wir werden nicht Gemeinschaft, nie wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist die eine Seite. Das ist das Urteil, wenn ich schuldig bin. Aber es gibt hier noch eine andere Möglichkeit. Das ewige Leben in Christus Jesus, das ist die andere Möglichkeit. Und das ist der Freispruch. Also entweder ich werde verurteilt zum Tode oder ich werde freigesprochen zum Leben. Und dazu brauche ich Jesus. Die Alternative ist, sich von Jesus retten lassen. Entweder ich versuche es alleine und werde zum Tode verurteilt, oder ich nehme mir Jesus in mein Leben auf und ich werde freigesprochen. Wie geschieht das? 1. Johannes 1, 5 bis 9. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört, von Gott gehört, und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. Und in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, Finsternis ist hier ein Ausdruck von Schuld, von Sünde letztendlich. Wenn wir trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Aber wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Das ist das. Ich gestehe mir ein, ich bin schuldig. Ich gebe meine Schuld zu. Und dann sage ich, Jesus, vergib mir. Reinige du mich von meiner Schuld. Und Jesus tut das und ich werde freigesprochen. Und wenn ich das angenommen habe, habe ich keine Schuld mehr. Dann bin ich gerecht. Dann gibt es keine Schuld mehr. So einfach ist das. Jesus hat das Urteil, diesen Tod, auf sich genommen. Aber die erste Voraussetzung ist Ehrlichkeit. Wenn wir da nicht ehrlich sind, wenn wir da nicht aufrichtig sind, dann passiert nichts. Dann wird mir auch Schuld nicht vergeben. Wenn ich nicht zugebe, dass ich schuldig bin, kann mir auch nichts vergeben werden. Aber ich kann sie geben, Jesus geben, wenn ich das erkenne, dann kann ich sie Jesus geben und er vernichtet sie, die Schuld. So, wie geschieht das? Jesus hat stellvertretend für uns dieses Urteil des Todes auf sich genommen. Er hat es anstelle von uns auf die Anklagebank gegangen und hat gesagt, so Stefan, du darfst hier weg und ich bleibe für dich hier sitzen und ich lasse mich für dich verurteilen, für das, was du getan hast. Und deswegen ist Jesus, hat sterben müssen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz genagelt worden, zu der damaligen Zeit das Todesurteil. So wurde das Todesurteil vollstreckt, indem er ans Kreuz genagelt worden ist und daran gestorben ist. Aber weil Jesus als Sohn Gottes niemals irgendwelche Schuld auf sich geladen hat, konnte er stattdessen meine Schuld und deine Schuld auf sich nehmen. So vernichtet er oder hat sie vernichtet, diese Schuld. Und sie ist ausgelöscht. Aber es ist ein Angebot. Wenn ich hier stehe und diese Alternative sehe, Jesus, du kannst die Sünde für mich nehmen, du bietest mir an, die Schuld auf dich zu nehmen, und ich sage nein, dann bleibe ich schuldig. Nur wenn ich ja sage, Jesus, komm du in mein Leben und nimm mir meine Schuld ab, dann geschieht das. Das ist notwendig, ich muss ja sagen. Das, was ich gerade beschrieben habe, hat Gott schon 700 Jahre, bevor es passiert ist, in die Bibel reingeschrieben. Gott hat das geplant. Gott wollte uns retten. Gott wollte nicht, dass wir im Tod bleiben. Gott wollte uns retten. Und deswegen hat er das schon lange, lange vorher geplant. In Jesaja 53, Jesaja hat über 700 Jahre vor Christus gelebt, bevor Christus auf diese Erde kam. So muss ich es richtig sagen. Jesus hat vorher gelebt, aber nicht hier auf dieser Erde. Und da steht, doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Also noch eine Folge der Sünde hat Jesus getragen, nämlich Krankheit. Auch die hat er am Kreuz auf sich genommen. Knapp 30 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus schreibt der Apostel Paulus an die Römer das Gleiche. Das, was Jesaja schon geschrieben hat, das schreibt er auch nochmal. In Römer 5, 8 bis 10. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Und deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Das ist die Rettung. Das ist die Brücke. damit wir rüberkommen, damit wir versöhnt werden. Genau hier steht etwas für Versöhnung, da geht es drum. Die Trennung ist aufgehoben durch Jesus und wenn ich das in Anspruch nehme, dann werde ich versöhnt mit Gott, dann ist die Beziehung wiederhergestellt, so wie sie bei Adam und Eva zu Anfang war. Es sind nicht alle Folgen der Sünde ausgelöscht, aber die Beziehung ist wiederhergestellt. Ich habe wieder Zugang zur Quelle des Lebens und seine Kraft strömt in mich hinein. Es gibt für jeden Menschen die Möglichkeit zum Freispruch. Er bietet es jedem Menschen an, aber ich muss Ja sagen. In Johannes 1, Vers 12 steht davon, was wir dazu tun müssen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist nämlich genau das, was wir tun. Wenn wir unsere Schuld nicht selber tragen, sondern Jesus in unser Leben aufnehmen, dann werden wir mit Gott versöhnt, weil unsere Schuld beseitigt wird und dann werden wir Kinder Gottes. Dann nimmt uns der Papa im Himmel wieder an und sorgt für uns. Und an uns liegt es dann, ob wir ihm vertrauen, wenn er sagt, das Rote mit den weißen Punkten, das lass lieber bleiben. Ja, und die Friedchen beleidigen geht auch nicht. Ne? Und so wird er uns helfen, ja, auf das zu achten, was nicht in Ordnung ist. Dann geht es nämlich weiter. Es reicht ja nicht, oder beziehungsweise wir bleiben nicht an der Stelle stehen. Das ist so der erste Schritt. Wir nehmen Jesus an, aber dann geht es ja weiter. Wir wollen doch da nicht stehen bleiben. Wir wollen doch leben als Kinder Gottes. Und das möchte er auch. Er möchte uns als seine Kinder auch segnen und uns helfen. So geht es dann weiter. So, das war der Neuanfang. Das ist wirklich so, vorher hat die Last und die Sünde oftmals gedrückt. Wir haben das zwar manchmal an die Seite geschoben, aber trotzdem hat sie immer wieder gedrückt. Und jetzt bist du es los. Du darfst nochmal neu anfangen. Das ist klasse. So, die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Das ist eine Folge. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Römer 6, 16 bis 18. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet. Wir kennen Sklavenschaft nicht mehr. Sklavenschaft heißt, ich bin jemandem hörig. Ich muss gehorchen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Das ist damit gemeint. So, seid ihr damit seine Sklaven. Ja? Also wenn ich mich jemandem unterstelle, dann bin ich sein Sklave. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde und müsst der Sünde gehorchen, dann wird euch das zum Tod führen. Oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Das ist die Wahl, die wir haben. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, wir leben so, wie Gott es will. Jedenfalls, wenn du dich dafür entschieden hast. Dann leben wir so, wie Gott es will, für seine Gerechtigkeit, also in seiner Ordnung. Wir hören auf ihn und wir gehorchen ihm. Und das ist nicht schwer, weil er herrscht in Liebe über uns. Die Sünde hat uns geknechtet. Jesus liebt uns und hilft uns. Das ist was ganz anderes. Was heißt das für uns? Wir müssen nicht mehr sündigen. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich manche Dinge immer wieder gemacht habe und nicht aufhören konnte. Das war diese Herrschaft der Sünde. Ich konnte sie nicht lassen. Ich musste immer weitermachen. Aber jetzt muss ich nicht mehr sündigen. Da gibt es keinen Herrscher mehr, der mich dazu zwingt zu sündigen, weil ich habe einen neuen Herrn und der hilft mir, dass ich es nicht mehr muss. Das heißt nicht, ich kann nicht mehr. Ich kann immer noch. Und ich habe immer noch die freie Entscheidung. Ich kann sündigen, ich kann es aber auch lassen. Und es ist besser zu lassen. Das Rot-Weiß ist immer noch giftig. Und ich kann es lassen, ich muss es nicht essen. Und wenn es denn mal passiert, auch das, wir wissen das alles, passiert mal, dann dürfen wir zu Jesus gehen und uns reinigen lassen und wir werden wieder genauso wiederhergestellt, gereinigt, ohne jede Sünde. Wir leben als Kinder Gottes. Und wir haben jemanden an der Seite, der uns beisteht, der uns hilft, der uns Kraft gibt und der uns auch manchmal hinweist. Ja, wenn ich schlecht über Friedchen rede, das tue ich nicht, aber wenn ich das so tun sollte, der Heilige Geist macht mich darauf aufmerksam. Du hör mal, Friedchen ist deine Schwester, ich habe die lieb und du darfst sie genauso lieben wie ich. Und das heißt, nicht beleidigen. Oh Herr, danke. Danke für den Hinweis. Entschuldige bitte, dass ich das getan habe. Und wenn ich das laut gemacht habe und Herr Friedchen das gehört habe, dann gehe ich auch hin und sage, Friedchen, entschuldige bitte, was ich über dich gesagt habe. Musste ich zum Glück bisher noch nicht, Friedchen, aber ich habe dich jetzt mal einfach als Beispiel genommen. Das gilt jedem anderen natürlich genauso, genau. Danke. Johannes 14, Vers 26, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist dieser Beistand, der uns hilft und der uns davor bewahrt, was Falsches zu tun. Und dann dürfen wir, wenn wir Mist gebaut haben, ich habe das eben schon mal gelesen, und diesen Vers dürft ihr euch merken, den dürft ihr euch auswendig lernen, weil ich weiß, der Feind versucht uns immer wieder, wenn wir mal gefallen sind, wenn wir mal Mist gebaut haben, wenn wir Friedchen beleidigt haben oder irgendjemand anders oder was auch immer oder ein Bleistift geklaut haben, dann versucht er immer, ha, siehst du bist ja doch ein Sünder. Du wirst nie ein richtiger Christ. Du bist kein Kind Gottes. Du kannst ja immer noch sündigen. Und er wird das auf irgendeine Art und Weise immer wieder sagen. Aber wir dürfen wissen, in der Schrift steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und vergibt uns alle Schuld. 1. Johannes 1, Vers 9, auswendig lernen. Weil der Feind versucht uns immer wieder zu belügen. Genauso wie er Adam und Eva belogen hat, versucht er uns auch uns zu belügen. Und die Wahrheit steht in der Schrift. Und deswegen lese ich euch heute Morgen auch so viele Bibelstellen vor. Ihr sollt nicht mir vertrauen, sondern der Bibel. Weil das ist die Wahrheit, das ist das, was Gott gesagt hat und daran könnt ihr euch festhalten. So, also dieser Vers ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir als Kinder Gottes leben wollen, dann brauchen wir immer wieder Jesus, der uns vergibt. Weil so stark sind wir nicht, dass wir das immer aushalten können und nicht mehr sündigen. Und was wir auch wissen dürfen, wenn wir mit Gott verbunden sind und das in Anspruch nehmen, dass Jesus uns immer wieder vergibt, dann werden wir nie wieder verdammt, dann werden wir nie wieder verurteilt werden dürfen. Römer 8, Vers 1. Denn es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, dann kann der Teufel über uns erzählen, was er will. Jesus hat uns vergeben und wir sind Kinder Gottes und das bleiben wir. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr. Hört nicht darauf, wenn der Teufel euch sowas erzählt. Du bist nicht verdammt, wenn du Jesus in deinem Leben hast und mit ihm verbunden bleibst. Und ein paar Verse weiter, weil das könnte ja sein, ja, ich bin mit Jesus verbunden, aber vielleicht kommt ja irgendwas, was mich von Jesus trennt. Dann hör dir das an. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann dich davon trennen, von der Liebe Christi. Ich habe gestern was Tolles gehört. Er liebt dich nicht, wie du mal irgendwann sein wirst, heilig und ohne jede Sünde. Er liebt dich, wie du jetzt bist. Mit all den Schwächen, mit all dem Mangel, mit all dem Schrott, was du in deinem Leben hast, er liebt dich so, wie du bist, nicht so, wie du einmal sein wirst. Und nichts kann ihn davon abhalten. Und nichts wird ihn davon abhalten. Der Einzige, der dich trennen kann von ihm, das bist du selbst, wenn du dich von ihm trennst. Aber Es kann dich niemand anders trennen. Du bleibst mit ihm verbunden, wenn du das willst. Das ist sicher. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du Kind Gottes und bleibst Kind Gottes. Die Brücke ist gebaut. Lass uns nochmal die Brücke zeigen. Die Brücke ist gebaut. Und wir dürfen rübergehen und in dieser Verbindung bleiben. Jesus, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, ist heute Morgen die Gelegenheit. Nimm ihn auf in dein Leben und lass dich mit Gott wieder versöhnen. Das kannst du heute Morgen tun. Wir stehen dir zur Seite. Wenn du nicht weißt, wie das geht, wir helfen dir dabei gerne. Wir möchten, dass du ewig lebst bei Gott. Amen.